Guten Morgen zusammen. Aufbruch nach Pfingsten ist das Thema, das ich mir heute für meine Predigt ausgesucht habe und mit das ich mit euch sprechen will. Und auf die Idee zu diesem Predigtthema bin ich beim Radfahren gekommen. Ich habe nämlich, was ich schon als Kind und als Jugendlicher sehr gerne gemacht habe, habe ich wieder die Leidenschaft für so etwas längere Radfahrten entdeckt. Und meine Lieblingsstrecke ist nach Haßfurt. Weil das geht so wunderbar durchs Maintal, die Steigungen sind nicht allzu schwer. Man schafft es und man kommt an wunderbaren Orten vorbei. Man kommt vorbei an Eltmann, diese wunderbaren Fachwerkstätte. Man kommt an Maria Limbach, die Wallfahrtskirche, wo man ja auch ein kleines Gebet dann vielleicht mal sprechen kann. Man kommt dann über Zeil am Main oder Sand am Main, je nachdem, welche Seite man fährt, kommt man dann nach Haßfurt mit dem großen Marktplatz und der tollen Ritterkapelle. Und diese Radtour, die habe ich zum ersten Mal am Karsamstag gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch, dieser Karsamstag, das war ein Tag, wie er trüber gar nicht sein konnte. Also ein absolut schreckliches Wetter, so richtig fieser Nieselregen, der einen wirklich schon dann kam und so nass kalt, also wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ich habe eigentlich schon gedacht, so nach den ersten Metern, wo ich so aus Gaustadt rausgefahren bin Richtung Bischberg, na, das ist heute, das wird nichts. Und es wurde auch immer unangenehmer. Es wurde immer unangenehmer, meine Stimmung wurde immer schlechter und ich habe eigentlich nur gesagt, naja gut, ich habe es mir vorgenommen, ich mache das. Und dann bin ich gefahren. Und man wird dann auch nass und man wird durchregnet. Auch der Rucksack, den man dabei hat, der wird nass und durchregnet. Und bin dann trotzdem, habe ich dann durchgekämpft sozusagen und bin dann irgendwann in Haßfurt angekommen. In Haßfurt, da ist ja da so auf dem Marktplatz eine Pizzeria, so eine Pizzeria-Eisdiele. Da bin ich dann rein, so ein Glaskasten, da bin ich dann rein mit meinen ganzen nassen Sachen. Der Wirt, der da saß, der hat mich schon richtig missmutig angeguckt. Also ich war sein einziger Gast anscheinend oder vielleicht noch ein zweiter anderer. Und hat wahrscheinlich mehr Befürchtung gehabt, dass ich jetzt sein ganzes Mobiliar nass mache, als dass er sich über meinen Besuch gefreut hat. Und wirklich, die Stimmung war richtig trüb und traurig und bin zurückgefahren. Und dann bin ich die gleiche Radtour 2 Wochen später gefahren. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Natur ist ja explodiert seitdem. Es ist wunderbares Wetter gewesen. Es war einfach traumhaft, es blüht alles, die ganzen Blüten kommen hoch, die Sonne scheint und es war eine ganz andere Wirklichkeit. Es war eine ganz andere Wirklichkeit. Es war schön, es hat Spaß gemacht, das Radfahren ist vor sich hingegangen, es waren die Leute freundlich, die haben einen gegrüßt und auch als ich dann in Haßfurt an der Pizzeria war, da war dann alles voll, die Leute saßen draußen, der gleiche Wirt, der vorher so missmutig geguckt hat, der ist mit italienischer Freundlichkeit durch die Reihen gesprungen geradezu, hat sich gefreut, mich zu sehen und es war wirklich wunderbar. Und das, was sich zeigt, oder wie soll ich das erzählen, ist ja, weil sich zeigt, dass ja die ganz gleiche Situation, die kann ja je nachdem, welchen Geist oder welche Stimmung man hat, kann ganz anders wahrgenommen werden. Und das ist ja eigentlich das Faszinierende, dass sozusagen die Wirklichkeit, also wie unsere Welt ist, also dass die Wirklichkeit auf das, was unseren Geist ausmacht, wie unser Geist sich ausmacht, Auswirkungen hat. Aber umgekehrt hat eben auch der Geist, wie man selber auf Leute zugeht, wie man drauf ist, auch umgekehrt sozusagen eine Rückmeldung auf die Wirklichkeit. Also es ist ja ganz regelmäßig und ich vielleicht glaube, diese Erfahrung habt ihr auch oft schon gemacht, Wirklichkeit beeinflusst den Geist, einerseits, aber andererseits koppelt eben auch der Geist, ist im Sinne einer Rückkopplung, auch beeinflusst der Geist die Wirklichkeit. Das ist das, was eigentlich ganz normal unsere Alltagserfahrung ist und was ganz häufig ist. Wirklichkeit und Geist, Materie und Geist beeinflussen sich gegenseitig. Wir sind ja jetzt im Kirchenjahr auf dem Weg nach Pfingsten. Und Pfingsten, das ist das Faszinierende. Pfingsten ist ja eigentlich etwas, wo der Geist die Wirklichkeit verändert, wo eigentlich diese Beziehung zwischen Wirklichkeit und Geist eigentlich auf der ersten Seite sozusagen eine einseitige ist. Der Geist verändert die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, der sich damals die Apostel gegenüber gesehen haben, die war ganz trostlos. Da war eigentlich nichts, was sozusagen ein Aufbruch war. Aber der Geist, der plötzlich kam, der hat diese Wirklichkeit verändert. Der hat diese Wirklichkeit verändert und ganz neue Welt geschaffen. Wenn man denkt, was da passiert ist, diese Explosion des Christentums aus einer völlig unmöglichen Situation, das war Pfingsten. Und ich will sozusagen im Sinne einer Pre-Lecture, vielleicht etwas vorgreifend, nochmal kurz dieses Pfingstereignis euch aus der Apostelgeschichte erzählen. Das Pfingstereignis. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherführt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, selbst die dürfen hier zuhören, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hörten sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sind sie vom süßen Wein betrunken. Pfingsten ist eigentlich sehr faszinierend. Und gerade deswegen, weil eben sozusagen die Situation, der Ausgang, wo das Christentum begonnen hat, so völlig hoffnungslos war. Es war ja so, dass Jesus im weltlichen Sinne völlig gescheitert war, als Hingerichteter vom Staat geächtet, verdammt und keinerlei weltliche Möglichkeit, überhaupt wieder aufzustehen. Die Leute hatten keine materiellen Ressourcen, die hatten kein Netzwerk, die waren nicht verknüpft zu den Mächtigen dieser Zeit. Das war ein völlig abgeschiedenes Land. Es hätte eigentlich nie passieren dürfen, dass das Christentum überhaupt irgendwie weitergehen kann. Es konnte eigentlich nicht mehr weitergehen. Es war keine Möglichkeit da, wenn man allein von der Wirklichkeit, diese ersten Christen vor sich sahen. Aber trotzdem, der Geist kam und es kam zu einer Explosion. Es kam zu einer Explosion des Christentums. Die größte Weltreligion geworden ist, das unser Leben in ganz, ganz vielen Punkten verändert hat, beeinflusst hat, auf der ganzen Welt wieder Leute begeistert hat. Und also wirklich eine faszinierende Entwicklung da war. Und all das aus einer Situation, aus einer Wirklichkeit, die eigentlich das überhaupt nicht zugelassen hat. Und heute, wie sieht es heute aus mit unserem Christentum in unseren Zeiten? Wir haben manchmal den Eindruck, dass sozusagen vieles, was war, dass wir eigentlich sozusagen mehr Vergangenheit haben als Zukunft. Dass wir sozusagen in einer Zeit der Krise des Christentums leben, wo man den Aufbruch vielleicht manchmal wünscht, aber eigentlich nicht mehr so richtig spürt. Man spürt ihn vielleicht manchmal nicht in den großen Kirchen, man spürt ihn vielleicht auch manchmal in unseren Gemeinden nicht, man spürt ihn im eigenen Leben nicht mehr. Und deswegen will ich euch mit euch nochmal sozusagen die Grundlagen, wenn wir uns jetzt auf den Weg nach Pfingsten machen, die Grundlagen mit euch besprechen, wie denn dieses Pfingstereignis sozusagen aufblühen, explodieren konnte und wie es möglich war, dass man sozusagen aus einer weltlichen Nichtmöglichkeit diesen Aufbruch schaffen konnte. Ich habe drei Punkte herausgegriffen. Der erste Punkt ist die Sprachfähigkeit. Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, dass die plötzlich sich getraut haben, die Apostel wieder an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sprechen, dass sie sich an die anderen gewandt haben und versucht haben, andere zu überzeugen, dass sie sozusagen aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Einsamkeit herausgegangen sind, wieder Sprache gefunden haben, sich an andere gewandt haben und so eben den Aufbruch schaffen konnten. Sprachfähigkeit. Heutzutage sagt man ja oft, Christentum ist, oder was heißt das für heute? Heutzutage sagt man ja oft, Christentum ist Privatsache. Christentum ist Privatsache. Das ist völlig richtig, ja. Da würde ich auch im Wesentlichen zustimmen, weil natürlich, es geht den Staat nichts an oder es geht die Gesellschaft nichts an. Wenn ich hier eine Baugenehmigung brauche, dann sollte es keine Rolle spielen, ob ich jetzt welcher Religion oder Konfession ich angehöre. Es sollte keine Rolle spielen, ob ich Christ bin oder Atheist. Es sollte keine Rolle spielen, ob ich anderem Glaubens bin oder welchem auch immer. Religion ist Privatsache. Das ist schon richtig, wenn man das aus einer sozusagen gesellschaftlichen Ebene betrachtet. Aber andererseits, für uns Christen gilt das natürlich nicht. Religion sollte da keine Privatsache sein, weil die Möglichkeit, dass wir sozusagen wachsen, dass wir andere überzeugen, die gelingt nur dann, wenn wir aus unserer Privatheit, aus unserer privaten Glaubensüberzeugung wieder in die Öffentlichkeit gehen. Also zweiseitig eben. Einerseits, ja, es ist richtig, Christentum oder Religion an sich ist Privatsache, aber andererseits, wir als Christen bleiben eben aufgefordert zu sprechen über unseren Glauben. Wir müssen unseren Glauben verkünden, damit er wachsen kann. Und klar, ich sag mal, selbst wenn man in vielen Situationen hat man vielleicht Angst oder man traut sich nicht, so rauszugehen, aber ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, in seinem eigenen Umfeld da auch missionieren zu wirken. Jeder hat die Möglichkeit, Glaubensereignisse zu unterstützen und da wirklich auch von seinem Glauben zu sprechen und zu überzeugen. Jeder auf seine eigene Möglichkeit. Es gibt so viele Festivals oder sowas, das will ich vielleicht auch mal ansprechen. Es gibt so viele, wo Leute sich wirklich trauen, über ihren Glauben zu sprechen, wo junge Leute das auch machen. Und ich glaube, da kann man dann auch durchaus, selbst wenn man nicht mit allem, was so da sozusagen, wenn man vielleicht nicht mit allem, was da passiert oder wenn man nicht mit allem einverstanden ist, trotzdem, man kann das unterstützen und man kann da mit Begeisterung auch mitmachen. Weil eben ist es ganz wichtig, dass wir wieder die Sprachfähigkeit finden, als Christen in die Gesellschaft hineinzuwirken, weil nur so kann Christentum auch wieder Aufwind bekommen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt bei Pfingsten. Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien. Fand ich fast mit das Faszinierendste, weil eben dieses Christentum, das hat sich eben nicht auf eine spezielle Gruppe beschränkt, das hat sich nicht sozusagen auf den Kreis derer, die eh schon auserwählt waren, beschränkt, sondern hat sich an alle gewandt. Und das ist eigentlich vielleicht das Erste und das Faszinierende an dieser Religion, dass es eine Religion ist, die nicht sich auf bestimmte Gruppen spezialisiert, nicht auf bestimmte soziale Milieus oder Leute, mit denen wir verbunden sind, sondern wirklich für alle gilt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir wieder als Gemeinden und als Christen für uns entdecken müssen, dass unser Christentum eben nicht nur für unsere eigene Gruppe oder nicht nur für uns da ist, sondern für alle. Man spricht ja heutzutage in der Gesellschaft ganz viel von Offenheit, Diversität, aber oft habe ich doch den Eindruck, dass wir eben uns große Hemmungen haben, da wo sozusagen soziale Milieusperren sind, dass wir da nicht auf andere zugehen, da wo sozusagen wirklich Menschen in anderen Lebensumfelden leben, sei es aufgrund ethnischer oder sei es aufgrund sozialer Situation, dass wir nicht die integrieren in die Gemeinde, dass wir da viel noch offener und in der Wirklichkeit offener und vielfältiger werden müssen. Nicht nur in den Worten. Klar, es ist leicht gesagt, wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind divers, aber das wirklich zu leben als Gemeinde, dass man es schafft, sozusagen über das eigene soziale Milieu hinauszukommen, auch den Penner, den Tippelbruder, den Obdachlosen zu integrieren, das ist eine ganz schwierige Aufgabe für christliche Gemeinden, aber eben auch wirklich eine Aufgabe, die uns gestellt ist. Weil Christentum sich eben nie auf eine spezielle Gruppe beschränkt, sondern eben wirklich für alle auf dieser Welt da ist. Der dritte Punkt, den ich herausgreifen will. Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Und auch das wird uns wieder begegnen. Wenn wir sozusagen aufbrechen wollen als Gemeinde, wenn wir wirklich aus unserer Komfortzone herauskommen wollen und wieder gewinnen wollen, wir wollen wieder wachsen und wieder zulegen wollen und vom Christentum offen reden, dann werden wir auch ganz sicher auf Widerspruch treffen. Weil Christentum ohne Widerspruch wird es nicht geben. Wenn wir die ganze Wahrheit, natürlich, wir können uns darauf beschränken, bestimmte Aspekte des Christentums herauszugreifen, die sozial adäquat sind. Wir können über soziale Werke sprechen, wir können über das Gute tun, was wir tun, über sozusagen die christlichen Wurzeln, dann werden wir sicherlich wenig Widerstand auslösen. Aber dann, wenn man wirklich wieder missionieren will, wenn man wirklich Leute insgesamt fürs Christentum wieder gewinnen will, wenn man die ganze Wahrheit des Evangeliums verkündet, dann wird man sicherlich auch wieder heutzutage auf Widerspruch stoßen. Und die Frage ist, woher kommt dieser Widerspruch oder woher kommt dieser Spott und dieser Widerspruch? Und zweitens, wie gehen wir als Gemeinde mit solchen Situationen um? Der erste Punkt ist, woher kommt es? Ich glaube, und ich weiß nicht, du hast vielleicht schon in der Anmoderation angesprochen, wir sind eine Gesellschaft, wo sich große Hoffnungslosigkeit breit macht, wo man wirklich den Eindruck hat, dass sozusagen der innere Zusammenhang schwindet und hier sozusagen jeder in so einer Stimmung ist, wo man denkt, hier, es wird schlechter, die materiellen Ressourcen schwinden, wir stehen in einer Zeit der Krisen, wir stehen in einer Zeit, wo auch viele der Vereinsamung, wo sozusagen viele, viele in ihrem Leben große Probleme haben und nicht mehr wirklich den Sinn ihres Lebens finden, keine Mitte mehr ihres Lebens finden und sich sozusagen in der Krise bequem gemacht haben und da nicht mehr rauskommen. Und wenn dann in einer solchen Situation auf eine Gesellschaft, die sich vielleicht schon längst in ihrer Krisenmodus eingerichtet hat, wenn dann plötzlich etwas kommt, was Hoffnung vermitteln soll, wo sagt, hier, dieses Leben, wie wir es jetzt leben, das ist nicht das einzige Leben, sondern es gibt wirklich Hoffnung und ihr könnt die Maßstäbe, die in dieser Gesellschaft gelten, überwinden und ihr könnt Hoffnung schöpfen für euer Leben, dann wird es sicherlich bei vielen, vielen Spott auslösen. Weil natürlich, man will ja nicht sein, man hat sich bereit gemacht, man möchte nicht sich ändern. Und wenn dann jemand kommt, der einem das sozusagen wieder neu begeistern will, dann ist doch oft eine Reaktion, dass man sich darüber lächerlich macht, dass man das verspottet, vielleicht auch, dass man das aggressiv angreift. Also all das wird kommen, all das wird kommen, wenn man Christentum wirklich wieder in unserer Gesellschaft vertreten will. Wie damit umgehen, wie damit umgehen. Falsch wäre es aus meiner Sicht, wenn man die Aggressivität, die einem dann oft entgegenschlägt, mit gleicher Aggressivität vergilt, weil dann kommt man nicht weiter. Sondern ich glaube, man muss wirklich diejenigen, die hier einem spotten oder so, die muss man versuchen auch zu überzeugen und man darf sich nicht einschüchtern lassen. Also die zwei Dinge, man darf sich einerseits nicht einschüchtern lassen, man muss zu dem stehen, dass wir Christen sind, dass wir unseren Glauben hier verkünden wollen, dass wir Gutes tun, dass wir eine total wunderbare Botschaft haben, das können wir bekennen und da können wir zu stehen. Und andererseits aber auf diejenigen, die sozusagen dann oft ablehnend reagieren, denke ich, da muss man dann eingehen und versuchen auch wirklich zu gewinnen, ohne sozusagen hier in eine konfrontative Haltung zu geraten. Ja, das waren die drei Punkte, die ich glaube ganz entscheidend sind, dass wir wieder sozusagen als Christen und als Gemeinde in die Offensive kommen, dass wir wieder stärker wirken können in die Gesellschaft, dass es wieder sozusagen einen neuen Ausbruch, einen neuen Aufbruch und eine neue Explosion des Christentums geben kann. Einerseits eben sprachfähig werden, wieder sprechen über den Glauben. Ja, privat soll der Glauben sein aus staatlicher Sicht, aber wir müssen als Gemeinde eben Christentum verkünden, wir müssen das Evangelium verkünden, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen offen sein für alle, wir dürfen uns nicht sozusagen auf unser eigenes Milieu zurückziehen, sondern müssen wirklich versuchen, alle zu gewinnen. Wir müssen hier, ich finde es auch zum Beispiel total toll, diese Hausaufgabenhilfe, das ist ein Weg, wo man wirklich wieder ganz breit wirken kann, wo man über das eigene Milieu hinausgreifen kann. Da müssen wir sozusagen offen sein für alle, die Pachter, die Phrygien und die Menschen aus Pamphylien, die gibt es auch heutzutage. Da werden wir auch weiterhin für alle wirken müssen. Und wir dürfen uns nicht von dem, dass da Widerstand kommen wird, einschüchtern lassen, sondern wir müssen eben unseren Glauben standhaft verkünden. Wir müssen uns überzeugend sein, aber wir dürfen auch nicht sozusagen in eine Aggression oder in einen Aggressionsmodus verfallen, sondern müssen diejenigen, die hier vielleicht noch nicht uns positiv gegenüberstehen, auch wirklich versuchen zu überzeugen. Drei Punkte habe ich herausgegriffen. Ich will nochmal zu dem kommen, was ich sozusagen am Anfang gesagt habe. Weil all das setzt ja voraus, dass man sich auch wieder traut, dass man sich sozusagen traut, aus sich herauszukommen. Und Trauen, das hat vielleicht mit dem zu tun, was ich am Anfang angesprochen habe. Ich habe gesagt, dass sozusagen die Wirklichkeit den Geist beeinflusst und dann andererseits aber auch wieder der Geist die Wirklichkeit beeinflusst. Und diese Wirklichkeit, die wir als Christen haben, die beschränkt sich eben nicht auf diese Welt. Und diese Wirklichkeit, die hat an Ostern begonnen. Und diese Wirklichkeit, dass es sozusagen ein Mehr gibt, eine wirkliche Auferstehung, dass Christus wirklich auferstanden ist, dass es einen Neuaufbruch, eine neue Welt gibt und dass diese Welt alles nicht ist. Wenn wir diesen Glauben haben und diese Gnade, dieses Glauben zu dürfen und wirklich überzeugt sind, ich glaube, dann werden wir auch die anderen Dinge wieder schaffen und wieder Aufbruch gewinnen. Weil unser Glauben, der kann die Welt verändern. Und so bitte ich für unsere Gemeinde, dass wir wieder wirklich den Glauben haben und daraus auch die Kraft schöpfen, die Welt zu verändern. Amen.